Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ich brülle jetzt nicht. Das mache ich auch nicht nochmal, dass ich mich direkt vor die Trompete setze. Da ist ein Schlagzeug nichts gegen. Ja, ich hätte mich auch umsetzen können, das stimmt. Da bin ich zu träge gewesen, glaube ich. Wir haben uns eben begrüßt mit der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich freue mich ja immer über diesen Gruß. Egal, ob man das im Gottesdienst macht oder wenn man sich am Ostermorgen begegnet oder über WhatsApp habe ich den auch schon zugeschickt bekommen, bei Facebook schon gelesen. Ich finde, das ist eine schöne Tradition. Der Herr ist auferstanden und die Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden. Manchmal wird dann noch ein Halleluja, wie wir es gerade gesungen haben, dran gehängt. Gelobt sei Gott. Aber so leicht, wie diese Worte einem über die Lippen kommen, fällt es vielen nicht, das zu glauben, dass Gott selbst am Kreuz stirbt und dann nach 3 Tagen wieder lebendig wird. Das ist außerhalb des Erklärbaren. Das kann man nicht wissenschaftlich oder logisch begreifen. Und schon damals, am Tag der Auferstehung, war es nicht selbstverständlich, dass die Menschen das geglaubt haben, dass sie das abgenickt haben, dass sie mit Er ist wahrhaftig auferstanden antworten konnten. Schon damals hatten Menschen ihre Mühe damit, das zu glauben. Wir haben es gerade gehört aus dem Lukas-Evangelium. Die Jünger hielten das für Geschwätz. Die Ostergeschichte ist ja an mehreren Stellen in der Bibel überliefert und ich möchte gleich auf die Version aus dem Johannesevangelium eingehen. Die sind ja manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Das finde ich spannend, weil die Evangelisten, die haben unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Da wurde mal die eine oder andere Person weggelassen und das eine oder andere wurde ein bisschen mehr betont. Aber im Kern haben sie die gleiche Aussage und das ist das Entscheidende. Also, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden oder auch nicht, glaube ich es. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 20. Früh morgens hatte sie sich auf den Weg gemacht zu Jesu Grab. Was sie wohl da wollte, Lukas sagte, sie hatte Öle dabei. Wollte sie vielleicht was herrichten? Wollte sie etwas hinbringen? Den Leichnam mit diesen duftenden Ölen einreiben? Aber das Grab war doch verschlossen. Ohne Hilfe käme sie da doch eigentlich gar nicht hinein. Oder wollte sie einfach nur trauern und dabei alleine sein? Vermutlich war das zumindest auch ein Grund dafür, dass sie noch im Dunkeln losging. Maria Magdalena wollte keinem begegnen. Vielleicht hatte sie auch Angst. Sie gehörte zu seinen Jüngerinnen von eine Nachfolgerin von dem Mann, der umgebracht worden war. Vielleicht würde auch sie angefeindet werden oder auch umgebracht. Genau wie für die Jünger war für sie eine Welt zusammengebrochen. Karfreitag, ein schwarzer Tag. Im Englischen heißt es Good Friday, guter Freitag, aber das war kein guter Tag für sie. Jesus, der mit dem sie so viel erlebt hatte, der sie selbst geheilt hatte damals. Er war tot, gekreuzigt, gefoltert und auf die grausamste damals bekannte Weise hingerichtet. Das, was ihrem Leben in den letzten Jahren Sinn gegeben hatte, war weg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, jetzt war sie tot, die Hoffnung. Was sollte sie jetzt tun? Fragen hatten ihr den Schlaf geraubt. Sie war aufgestanden, sie musste etwas tun, raus, sich bewegen, ihm so nah wie möglich sein, auch wenn sie ihn nicht mehr sah, nicht mehr mit ihm reden konnte, er nicht mehr da war. Zu seinem Grab, da war sie ihm am nächsten, dem zumindest, was von ihm übrig war, der leblosen Hülle, und ruhelos machte sie sich auf den Weg. Was für ein Schock, als sie am Grab ankam. Der Stein, der die Öffnung im Felsen verschließen sollte, der war weggerollt. Man hatte das Grab geöffnet. Warum? Wer hatte das gemacht? Konnten sie ihm nicht wenigstens seine Totenruhe gönnen? Was soll das? Alle konnten sich doch denken, dass da in diesem Grab nichts zu holen war. Das war doch pure Boshaftigkeit. Hatten sie ihre Verachtung nicht schon genügend ausgedrückt? Mussten sie jetzt auch noch seinen Leichnam schänden? Sie traute sich gar nicht, wirklich ins Grab hineinzuschauen. Oder hatte das Ganze vielleicht irgendwelche organisatorischen Gründe? Musste er in ein anderes Grab gelegt werden? Hatte Josef von Arimathea einen Rückzieher gemacht? Der hatte ihm doch sein Grab überlassen. Oder hatte er vielleicht gar nicht so viel Geld, dass er das überhaupt bezahlen konnte? Hatten sie Jesus vielleicht deswegen weggeholt? Aber warum hatte niemand etwas gesagt? Warum wusste sie nichts davon? Vielleicht wissen ja die Jünger mehr. Und sie rannte los. Sie würde sie fragen. Und völlig außer Atem erreichte sie Petrus und Johannes. Mühsam brachte sie die Worte hervor. Das Grab, offen, leer, Jesus, weg, wo, was? Die beiden Jünger hatten auch keine Antwort. Aber sie ließen sich von ihr bewegen, mit zum Grab zu kommen. Vielleicht glaubten sie auch nicht. Vermutlich glaubten sie auch nicht. Eine unglaubliche Geschichte. Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Sie gingen los. Irgendwann begannen sie zu rennen. Für einen kurzen Moment wurden sie wachgerüttelt, aufgerüttelt aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Lethargie. Vielleicht war es die Wut, die sie antrieb. Manchmal ist es gut, wenn man Wut zulässt. Das kann davon abhalten, sich nur um sich selbst zu drehen, in sich selbst zu versinken. Sie kamen am Grab an. Maria hatten sie abgehängt. Sie dachten nur noch an Jesus und an sich. Johannes war zuerst da. Als er sah, dass das Grab tatsächlich offen war, verließ ihm schlagartig die Kraft. Das, was ihn gerade noch angetrieben hatte, es war wieder weg. Er blieb einfach stehen. Fassungslos. Versank wieder in sein Selbstmitleid und in die Verzweiflung. Er schaute nicht einmal hinein in das offene Grab. So kraftlos war er. Alles hatte er vergessen. Das, was er mit Jesus erlebt hatte, die Worte, die Jesus noch am Kreuz zu ihm gesprochen hatte. Das ist deine Mutter, hatte er gesagt. Er sollte sich um Maria, also die andere Maria, die Mutter Jesu kümmern. Eine Aufgabe haben, um nicht in der Trauer zu versinken. Wo war sie eigentlich, diese Maria? Hatte Johannes sich doch nicht um sie gekümmert? Er hatte die mutmachenden Worte aus den Schriften der Propheten vergessen. Die Worte, die sein Meister ihnen gesagt hatte. Das alles muss so passieren. Er sah nur sich selbst, den Verlust, und versank im Selbstmitleid. Kurz nach ihm kam auch Petrus an. Ausnahmsweise war er mal nicht der Erste. Aber er ergriff die Initiative, wie meistens. Er ging an Johannes vorbei in die offene Grabhöhle hinein. Tatsächlich, der Leichnam war weg. Nur noch die Tücher, in die er eingewickelt war, lagen da. Nein! So schrie er vielleicht auf. Oder er hauchte es kraftlos. Nein. Was musste denn noch alles kommen? Wie tief mussten sie denn noch fallen? Auch Johannes blieb dann nicht mehr länger vor dem Grab stehen. Er ging ein paar Schritte hinein. Er wollte Petrus beistehen. Er wollte dem Ort nahe sein, an dem Jesus zuletzt lag. Er wollte sich vergewissern, dass die anderen auch nichts übersehen hatten. Was wollte er eigentlich? Was erwartete er in der Situation? In dem Moment, als er in das leere Grab ging, da passierte etwas mit Johannes. Er sah und glaubte, so schrieb er es hinterher auf. Oder er vertraute, so könnte man es auch übersetzen. Vielleicht könnte man auch sagen, er begriff etwas von dem, was da geschehen war. Vertraute wieder darauf, dass das alles Sinn machte. Er sah und glaubte. Vier Worte, die man leicht in dieser Geschichte überliest. Das leere Grab, das die anderen in Verzweiflung stürzte, ließ ihn etwas begreifen von dem, was da geschehen war. Aber der kurze Moment war anscheinend schnell wieder vorbei. So schnell, wie er gerade neue Hoffnung geschöpft hatte, so schnell verlor er sie anscheinend auch wieder. Denn es ändert sich nichts an seinem Verhalten. Obwohl er, im Gegensatz zu Petrus, glaubte, vertraute, begriff, obwohl er glaubte, handelte er anschließend nicht anders als Petrus. Die beiden Jünger drehten sich wortlos um. Sie gingen aus dem Grab wieder raus. Sie gingen an Maria Magdalena vorbei, ließen sie einfach stehen. Und sie gingen zurück zu den anderen Jüngern. Sie schlossen sich in einem Raum ein. Sie trauerten. Sie schwankten vermutlich zwischen nicht wahrhaben wollen und Verzweiflung, nicht glauben können und nicht wissen, wie es weitergeht. Die Gemeinschaft mit den anderen, das tat irgendwie gut. Aber ob es wirklich Gemeinschaft war oder ob jeder nur mit sich selbst beschäftigt war, wir wissen es nicht. Maria war in der Zeit am Grab geblieben, allein, ohne die Jünger, ohne Jesus. Und dicke Tränen liefen ihr die Wange hinunter. Und wieder konnte sie nicht ruhig bleiben, sie wurde unruhig, sie musste etwas tun. Warum hatte sie eigentlich bisher noch nicht ins Grab hineingeguckt? Jetzt erst fiel ihr das auf. Ihr fiel auf, dass sie sofort zu den Jüngern gerannt war. Hatte sie Angst gehabt vor dem, was sie sehen würde? Hätte sie den Horror allein im dämmerigen Grab vielleicht nicht ertragen? Hielten ihre Gefühle sie ab, das Naheliegendste zu tun? Sie wusste es selbst nicht so richtig. Immer noch weinte sie und sie verkrampfte sich beim Weinen und stolperte einen Schritt vor, hinein ins offene Grab. Und sie sah zwei weiße Gestalten da sitzen, da an der Stelle, wo Jesus vorher gelegen hatte. Ich frage mich, was in ihr vorging. Die beiden Männer, waren das Engel? Die mussten doch eben auch schon da gewesen sein. Warum hatte Petrus und Johannes, warum hatten die beiden nicht mit ihnen gesprochen? Was waren das für Gestalten? Jetzt fingen sie auch noch an zu reden. Sie sprachen Maria an. Eine komische Situation für eine Frau hier auf dem Friedhof. Männer, die eine Frau ansprachen, die sie nicht kannten, das gehörte sich doch nicht. Wer weiß, was die beiden mit ihr anstellten. Hier gab es keine Zeugen. Aber sie taten ihr nichts. Mit ruhiger, tröstender Stimme fragten sie, »Frau, was weinst du?« »Hallo? Friedhof? Grab? Warum weinte sie wohl?« Aber irgendwie vertraute Maria den beiden Männern. Vielleicht merkte sie, dass es Engel waren, also Boten Gottes. Sie rannte nicht weg. Sie war nicht entsetzt oder empört von dieser scheinbar so dummen Frage. Ruhig und sachlich antwortete sie, »Sie haben meinen Herrn, meinen Lehrer, weggenommen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ihn hingebracht haben.« Maria wartete keine Reaktion von den beiden ab. Sie drehte sich weg. Verlor sie doch den Glauben, dass es Engel, Boten Gottes waren? Oder merkte sie, dass die Antwort auf ihre Frage, dass die Antworten auf ihre Lebensfragen woanders waren? Oder sie war wieder so unruhig, dass sie nur noch suchte, dass sie nur Fragen hatte, sich aber keine Zeit ließ, die Antworten zu finden. Immer weiter fragen, immer was tun. Hätte sie Jesus überhaupt gesehen, wenn er ihr gegenüber gestanden hätte? Oder war sie zu unruhig, um sich auf die Antworten auf ihre Fragen einzulassen? So wie die Jünger vielleicht zu träge dafür waren, zu lethargisch. Plötzlich war da ein dritter Mann. Er stand ihr gegenüber, als sie aus dem Grab ging. Bestimmt der Gärtner, dachte sie. Wie kam sie nur auf den Gärtner? Warum erkannte sie nicht, dass es Jesus war? Es musste offensichtlich gewesen sein. der Gärtner. Jesus wird oft verwechselt, obwohl man ihn doch eigentlich kennen oder erkennen könnte, denkt man zumindest. Zufall, meine tolle Leistung, Hindernisse, die mir begegnen, eine Krankheit, eine Heilung, Türen, die aufgehen, zufällig oder die zufallen, Schicksal, die Wissenschaft, Einbildung oder eben der Gärtner. Wann ist dir vielleicht schon mal Jesus begegnet und du hast ihn nicht erkannt? Hast ihn vielleicht für einen Gärtner gehalten oder für irgendetwas anderes? Klar, nicht hinter allem, was uns begegnet, steckt Jesus. Aber vielleicht lohnt es sich, mal öfter mit ihm zu rechnen. Und wenn er es wirklich ist, dann wird er dir das schon klar machen. Wie gleich bei Maria. Auch dieser Mann sprach sie an. Frau, was weinst du? Die gleichen Worte wie gerade die anderen Männer. Und er ergänzt, wen suchst du? Er weiß genau, was in ihr vorgeht, dass sie ihn sucht. Ein Blick reicht ihm aus, um zu sehen, wie es ihr geht und was sie bewegt und was sie jetzt braucht. Und er lenkt ihren Blick zurück auf das, was sie suchte. Langsam lenkt er ihren Blick dahin, auf sich. Aber sie erkannte ihn nicht. Immer noch dachte sie, es sei der Gärtner. Herr, hast du ihn weggetragen? Und ohne seine Antwort auf diese Frage abzuwarten, fand sie schon ihre scheinbar richtige Antwort. Ihre Gedanken waren immer noch rastlos, sie rannten, so wie sie selbst vorhin. Aber ihre Gedanken rannten in die falsche Richtung. Wo hast du ihn hingelegt? Fragte sie den Gärtner. Und anscheinend ließ sie ihm wieder keine Zeit zu antworten und war schon wieder verwirrt suchend losgelaufen. Denn als er ihren Namen nennt, nur ihren Namen, mehr nicht, als er das tut, muss sie sich zu ihm herumdrehen. Und ohne ein weiteres Wort begreift sie, als sie ihren Namen hört von ihm. Maria. Das war Jesus. Meister! Mehr bekommt sie nicht über die Lippen. Was war es, dass sie Jesus erkennen ließ? Wodurch begriff sie auf einmal? Was brachte sie dazu, zu glauben, dass der Gekreuzigte lebt? Dass es nicht der Gärtner war, kein Zufall, nicht irgendeine andere Erklärung, sondern dass der lebendige Gott ihr begegnete. Glauben ist manchmal nicht zu erklären. Ich vermute, Maria wusste selbst nicht, was da in dem Moment geschah. Es war auf einmal so eine innere Gewissheit. So wie gerade vorher noch bei Johannes, als er im leeren Grab stand, als kurz der Glaube aufflackerte, dann aber anscheinend wieder verlosch. Auch bei ihr flackerte der Glaube, das Vertrauen, die Hoffnung wieder auf. Die Hoffnung, dass Jesus am Leben war. Das Vertrauen, dass es weitergeht. Der Glaube, dass das hier ein Anfang war und kein Ende. Sie hörte gar nicht mehr so richtig hin, was Jesus ihr noch sagte. Sie musste wieder los, wieder rastlos. Das musste sie den anderen erzählen. Der Herr ist auferstanden, Jesus lebt. Sie ließ den Mann, den Gärtner, Jesus, einfach stehen. Die Begegnung mit ihm setzte sie in Bewegung. Da brauchte es gar nicht viele Worte, keine großen Wundertaten. Okay, dass er lebte, das war schon ein ganz großes Wunder, aber sie brauchte keinen weiteren Beweis für dieses Unglaubliche. Er, Jesus, hatte sie erkannt, hatte sie bei ihrem Namen gerufen. Das reichte, damit sie ihn erkannte, damit sie glaubte. Das reichte, um ihren Glauben zu wecken und motivierte sie dazu, davon weiterzuerzählen. Und sie lief los. Ich habe den Herrn gesehen, so erzählte sie kurz darauf den Jüngern. Und ihre Worte lösten Jubel bei den Jüngern aus. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Und die Jünger liefen gleich los, um Jesus zu suchen. Sie erzählten jedem, den sie sahen, von dieser großartigen Neuigkeit. Sie missionierten Jerusalem, ganz Galiläa und bis ans Ende der Welt. Von wegen. Nichts passierte. Nichts passierte, nachdem Maria ihnen von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen erzählt hatte. Ihre Worte erreichten die Jünger gar nicht. Es muss frustrierend gewesen sein für Maria. Es ist frustrierend, wenn man von dem man überzeugt ist, weitersagen möchte und die Leute einem nicht glauben. Immer noch ließen die Jünger sich von ihren trüben Gedanken runterziehen. Sie blieben weiter in dem Raum, den sie fest verschlossen hatten, voller Angst, voller Verzweiflung. Sie begriffen erst, was passiert war, als Jesus abends auf einmal im Raum stand. Friede sei mit euch, sagte er und zeigte ihnen seine Hände mit den Malen, mit den Wunden von den Nägeln. Und nur mit diesen Worten vertrieb er den Unfrieden aus ihren Herzen. Mehr brauchte es nicht. Er wusste, wie er ihre Herzen erreicht. Erschreckend nüchtern beschreibt Johannes die Reaktion der Jünger. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Das war's, mehr nicht. Keine überschwängliche Freude, keine Jubelschreie, kein "Das müssen wir sofort weitersagen". Nur, sie wurden froh. Es muss eine tiefe innere Freude gewesen sein, glaube ich, die Jesu "Friede sei mit euch", sein "Shalom" in ihnen auslöste. Shalom, allumfassender Friede, allumfassende Freude. Nicht jede Freude muss lautstark hinaus. Einer der Jünger, Thomas, war nicht bei den anderen, als Jesus auftauchte. Als sie ihm später von der Begegnung erzählte, konnte er ihnen auch nicht glauben. Wenn ich nicht die Nägel, nicht seine Hände, die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand an seine Seite, dann kann ich es nicht glauben, sagte er. Ihm reichte es nicht aus, Jesus nur zu sehen. Er brauchte mehr. Mehr als Maria, die glaubte, als sie mit ihrem Namen angesprochen wurde. Auch "Friede sei mit dir" war ihm zu wenig. Um das zu glauben, brauche ich, seine Wunden an den Händen zu sehen, zweitens die Hand in die Wunden legen und drittens die Hand auf die Wunde an seiner Seite legen. In der Antike war eine dreifache Zeugenaussage nötig, um als beweiskräftig zu gelten. Thomas brauchte einen Beweis. Und Jesus liefert ihm den Beweis. Einige Tage später begegnet er Thomas und fordert ihn auf, seine Hände in die Wunden zu legen. Jesus wird greifbar für Thomas. Ich habe schon oft Leuten gesagt, Glaube ist nicht beweisbar. Jesus, Gott, ist nicht beweisbar. Und das denke ich immer noch. Ich kann Gott nicht beweisen. Aber Jesus bekam das hin. Jesus gibt Thomas das, was er brauchte, um an den Auferstandenen zu glauben. Jesus gab den anderen Jüngern das, was sie brauchten, denen, die vorher Maria Magdalena nicht glauben wollten. Er begegnete ihnen auf die Weise, die sie brauchten, auf ihre Weise. Und Jesus wusste, was Maria brauchte, um sich zu beruhigen und um ihn zu erkennen, um zu merken, das ist gar nicht der Gärtner. Ich möchte gerne drei Liedstrophen vorlesen aus einem Weihnachtslied. Eigentlich unpassend, denkt man vielleicht. Aber ich finde, diese drei Strophen geben ziemlich genau diese Ostererfahrung wieder, die Maria und die Jünger hatten. Das, was sie nach Karfreitag und Karsamstag erlebten. Wir haben eben dieses Sandbild gesehen. Wenn es eine Fernsehserie wäre, hätte man wahrscheinlich gehört, was bisher geschah. Das hier ist, als das Grab offen ist. Das setzt nach diesem Film ein. Diese drei Strophen beschreiben ziemlich genau das, was die Jünger und Maria da erlebten. Und vielleicht beschreiben sie auch, was Gott mit dir an Ostern vorhat. Endlich ist die Dunkelheit bezwungen. Gottes Licht ist zu uns durchgedrungen. Endlich ist die Nacht vorbei und endlich werden Menschen frei. Das Ende wird zum Anfang. Gott ist da. Weinende, die sollen nicht mehr weinen. Mutlosen soll neue Hoffnung scheinen. Einsame sind nicht allein, denn Gott will auch bei ihnen sein. Das Leben ist erschienen. Gott ist da. Wer du bist, Gott will auch dir begegnen. Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. Lass ihn in dein Leben ein, denn du sollst seine Wohnung sein. Sein Licht wird dich erfüllen. Gott ist da. Wer du bist, heute Morgen hier im Gottesdienst, Gott will auch dir begegnen, so sagt es der Liedtext. Und ich glaube, das stimmt. Er will sogar mehr als uns nur begegnen. Er will eine Beziehung zu uns. Eine Beziehung, die immer wieder erneuert und aufgefrischt wird. Eine Beziehung ist mehr als nur eine kurze, flüchtige Begegnung. Aber sie wird angestoßen durch eine Begegnung. Und sie wird aufgefrischt durch immer wieder neue, tiefere Begegnungen. Der auferstandene Jesus begegnete den Menschen am Ostermorgen auf ganz unterschiedliche Weise. So, wie sie es brauchten. Was brauchst du von ihm? Um ihn vielleicht ganz neu oder tiefer zu begegnen. Bist du einfach froh, weil du den Herrn heute schon gesehen hast? Spürst du diese tiefe innere Osterfreude der Jünger, die sie hinterher dann hatten? Rennst du unruhig umher wie Maria Magdalena, stellst dir vielleicht Lebensfragen eine nach der anderen, Fragen, deren Antwort du nicht wirklich zulassen willst vielleicht? Drückst du dich vor der Erkenntnis, welche Rolle Jesus in deinem Leben spielen will? Bleibst du bei der Frage, wo ist er? Oder wo habt ihr ihn hingebracht? Und siehst nicht, dass er vielleicht schon längst bei dir steht? Hältst du Jesus in deinem Leben vielleicht für den Gärtner? Oder für sonst irgendwas? Zufall, Schicksal? Flackert in dir der Glaube immer mal wieder kurz auf, so wie bei Johannes, als er ins leere Grab kommt und dann verlierst du den Blick auf Jesus wieder? Der Alltag kehrt ein, den du vielleicht als trostlos immer gleich empfindest. Das Osterlicht, das kurz in dir aufgeleuchtet ist, erlischt wieder. Oder zweifelst du? Kannst du nicht glauben, dass es das überhaupt gibt, dass es diesen Gott gibt? Und dass er dich liebt, so wie Thomas. Brauchst du ein Zeichen, einen Hinweis, so wie er? Ich lade dich ein, ihm selbst zu sagen, was du brauchst. Und ich lade dich ein, dir Zeit zu nehmen für ihn. Vielleicht steht er schon längst da und ruft dich bei deinem Namen oder hält dir seine Hand hin mit den Wundmalen. Die Dunkelheit von Karfreitag ist bezwungen. Gottes Osterlicht ist zu uns durchgedrungen. Gott will auch dir begegnen, dein ganzes Leben segnen. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass ihr dieses Licht von Ostern immer wieder neu erkennt, dass ihr ihn erkennt und dass ihr nach der Begegnung mit Jesus froh werdet, wie die Jünger. Und auf die Aussage, der Herr ist auferstanden, aus tiefstem Herzen antworten könnt mit: Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.